Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's!
Ich freue mich auf Dr. Barbara Brune von Human First Leadership Consulting. Barbara Brune ist promovierte Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin, Transformations- und Design Thinking Coach sowie eben Gründerin von Human First Leadership Consulting. Da haben wir uns mal kennengelernt. Und dann ist es ja so, man fängt an zu erzählen und hört, was die andere Person macht. Und ich fand unfassbar viele überlappende Themen, Interessensschwerpunkte. Und irgendwie endeten wir dann bei künstlicher Intelligenz. Und das ist das, wo wir heute auch drüber sprechen. Aber, liebe Barbara, bevor wir damit anfangen, hast du irgendwas zu uns? Kannst du uns was verraten, was wir nicht in dem Podcast besprechen, über deine Person?
In erster Linie bin ich Mensch und agiere als Mensch. Und das beginnt schon morgens mit meiner Morgenroutine. Das mache ich seit einigen Jahren und das geht los, dass ich Wasser trinke, dass ich Sport mache, dass ich an den See gehe, der Gott sei Dank in der Nähe ist und erstmal meine Gedanken so fließen lasse. Und das endet mit einem kurzen Journaling, wo ich meinem Tag eine Intention gebe und nochmal so ganz fokussiert bin, was ich diesen Tag für Ergebnisse schenken will und wofür ich stehe. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht so viele Menschen von mir wissen bislang.
Da setze ich nochmal nach. Also das hört sich für mich alles sehr geordnet an, aber es war ja nicht wahrscheinlich seit dem, 24. September 2021. Das hat sich doch wahrscheinlich entwickelt. Oder bist du schon ganz, ganz lange in dieser Form so unterwegs?
Nein, das hat sich tatsächlich entwickelt. Ich bin ein sehr disziplinierter und strukturierter Mensch, ja, das stimmt. Aber nicht so, dass ich Wert gelegt habe auf Selbstreflexion, auf Zeit, mir selbst zu schenken jeden Tag und zu erkennen, dass das meine Resilienz fördert. Also, dass es sehr viel positive Aspekte hat. Und ich glaube, wir können nicht nur durch Willenskraft lernen und sagen, das machen wir jetzt jeden Tag, sondern in der Erkenntnis, was bringt mir das? Mit welchem Gefühl gehe ich da raus am Ende? Und dieses positive Gefühl und dieses jeden Tag erneut merken, wie gut es mir tut und dass ich gewappnet bin für den Tag und fokussiert bin, das führt dazu, dass man es halten kann.
Also das ist für mich inzwischen alles einleuchtend, ne? Aber wenn mir das, was du jetzt gesagt hast, jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, ne? Da hätte ich gesagt, diesen ganzen Unsinn, das brauche ich nicht. Ja, ich gehe jetzt im OP und mache hier meine Sachen bis zur Erschöpfung. Und so mit der Zeit habe ich da doch einiges lernen dürfen. Und ich glaube auch, dass jüngere Menschen heute oftmals auch schon einen anderen Fokus in diese Richtung haben, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, gerade auch bei Berufen im Gesundheitswesen. Lass uns mal starten. Du sprichst viel über Führung. Warum ist es so wichtig, das Thema Führung gerade auch im Gesundheitswesen quasi zu platzieren?
Also aus meiner Sicht haben sich die Anforderungen im Gesundheitswesen dramatisch verändert und damit auch für die Führung. Das heißt, wir sind vielen Faktoren ausgesetzt wie Personalmangel, Digitalisierung, die Technologie schreitet wahnsinnig schnell voran und es ist so, dass der Einzelne nicht mehr Antworten findet. Und der klassische Führungsstil, sehr hierarchisch geordnet, Anweisungen zu geben, Antworten zu erwarten von Einzelnen, das funktioniert nicht mehr. Also der Führungsstil verändert sich permanent, weil wir nicht mehr einzeln auch Antworten geben können, weil die Anforderungen, die Herausforderungen so groß sind. und wir im Miteinander zu Lösungen kommen. Und wenn wir über Miteinander und im Wir sind, dann braucht es halt eine ganz andere Führung.
Wie kontaktiert man dich wann? Also ist es so, dass man sagt, wir haben jetzt da eine Klinik und da gibt es Probleme im Miteinander, oder sind das einzelne Personen, die sich an dich wenden? Wie kommt man auf dich zu? Was erlebst du da?
Das Wunderschöne ist, ich habe eine ganz große Spannbreite und ich würde sagen, sowohl als auch. Also da ist der einzelne Mensch, da ist die junge Führungskraft in der neuen Position, die erkennt, dass sie mit sehr viel Enthusiasmus angefangen hat und plötzlich auf Hürden stößt und erkennt, dass Fachkompetenz nicht gleich Führungskompetenz ist. Und auch erkennt, dass sie innerhalb der Führung auch eine Persönlichkeitsentwicklung mitmachen muss. Das heißt, ich begleite Prozesse des Einzelnen. Dann kommen Kliniken hauptsächlich auf mich zu und sagen, wir haben hier einen Konflikt, Frau Brune, in einem Team. Das funktioniert hier nicht. Können Sie mal gucken, was da los ist und können Sie uns unterstützen? Dann gehe ich wirklich in die Teamführung rein, in die Teamentwicklung rein und schaue, wie ich da das Team unterstützen kann und auch die Führung.
Nun gehst du da rein. Was spürst du dann? Spürst du da immer Bereitschaft? Ah, super, ne? Frau Brune ist jetzt da. Oder Skepsis? Und was schlägt dir da entgegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Denn oftmals ist es so, dass von der Geschäftsführung aus ein Konflikt gesehen wird und gesagt wird, so, das braucht jetzt ein Coaching, ja? Und damit wird die Verantwortung sehr leicht abgegeben. Und ich mache zu meiner Prämisse, dass diejenigen Menschen, die diese Dienstleistung von mir in Anspruch nehmen möchten, auch eine Bereitschaft haben. Das heißt, nicht von oben es übergestülpt bekommen, sondern in einem Prozess bereit sind, diese Führung oder dieses Coaching, diese Begleitung im Prozess auch anzunehmen. Denn wenn die Bereitschaft fehlt, wenn ich selbst nicht bereit bin, mich zu verändern, dann kann auch eine Frau Brune nicht viel machen.
Das hast du sehr schön gesagt. Wir beide sprechen über Human First. Wir denken vielfach an Menschlichkeit, an Empathie und was alles dazugehört. Aber wir dürfen uns natürlich nicht verschließen, und du tust es eben auch überhaupt nicht, dass es natürlich auch Technik gibt inzwischen. Technik und Mensch. Manchmal ist es kaum mehr voneinander zu trennen. Und so kamen wir auf künstliche Intelligenz. Was hat das bei dir für eine Bedeutung?
Künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht sehr faszinierend, wenn wir uns dem öffnen und gleichwohl kritisch Dinge auch hinterfragen. Das heißt also, in künstlicher Intelligenz liegt ein Riesenpotenzial für uns alle, auch für Führungskräfte, nicht nur. Nur Grundvoraussetzung ist tatsächlich, dass wir uns mit dem, was KI leistet und leisten kann, ganz bewusst auseinandersetzen und die Ergebnisse hinterfragen.
Das ist richtig. Hast du da ein Beispiel auch schon für, dass es quasi auch im Kontext Leadership, Training etc. eingesetzt wird? Oder ist das noch weit entfernt?
Also es kommt immer darauf an, wo wir uns aufhalten. Und ganz ehrlich, wir halten uns immer gerne mit Gleichgesinnten auf und sind dann in so einer Bubble. Und wenn ich in meiner Bubble bin, dann sage ich natürlich und kann viele Beispiele geben. Wenn ich dann in die Realität ins Krankenhaus gehe, dann sage ich, wir sind noch weit davon entfernt. Wenn ich sage, dass demnächst an jedem Meetingtisch ein KI-Mitarbeiter sitzt, dann werde ich mit großen Augen angeguckt. Und auf der anderen Seite löst es aber auch eine große Faszination aus, wenn ich in dieses Thema sehr niedrigschwellig auch einführe und sage, probiert doch mal dies und jenes aus und schaut doch mal, was das mit euch macht.
Das ist faszinierend zu hören. Also diese Sichtweise, man geht in ein solches, ich nenne es mal Coaching, und da sitzt noch der KI-Mitarbeiter gedanklich. Ich glaube ja, dass darüber auch Training quasi fortgeführt werden kann. Also man hat diese Runde, du bist da, du bist präsent als Mensch. Und bis zur nächsten Runde vergehen ja mitunter auch wieder Tage, manchmal Wochen. Und vielleicht kann man auch diese Zwischenräume genau für solche Mitarbeiter dann benutzen, die das nochmal unterstützen beim Reflektieren oder auch bei Führungsskills helfen, denn die muss man ja auch lernen. Jetzt stellen wir uns mal die, ja, was weiß ich, 52-jährige Ärztin vor, Chefärztin. Man erträumt sich, da ist alles voller Empathie und die ist quasi mit Empathie geboren. Andere haben vielleicht nicht diese Befähigung, nenne ich es mal, mit auch anderen Menschen gut zu sprechen. Ist das zu schulen oder sagt man, das ist irgendwie Gott gegeben, angeboren und so ist es halt. Wie siehst du dieses Thema, dass man wirklich auch Empathie unterrichten kann?
Ich sehe das sehr positiv. Ich arbeite sehr viel mit künstlicher Intelligenz und stelle fest, dass gerade die Large Language Models wie ChatGPT, was ja vielfach im Einsatz ist, sehr empathisch, sehr freundlich antwortet beispielsweise. Und man kann dieses Instrument sehr gut nutzen, wenn man gerade, ich sag mal, sehr emotional reagiert auf beispielsweise eine E-Mail, die man erhalten hat. Dann formuliert man vielleicht etwas, ich sag mal, schroffer als in einem emotional neutraleren Zustand und haut dann in die Tasten. Und dann ist es sehr schön, und dann sind wir gerade bei der Empathie und bei der Freundlichkeit, wenn man mal seine E-Mail in ChatGPT checken lässt und sagt, ich möchte gerne eine konstruktive E-Mail, die meine Emotionen ein bisschen runterfährt. Und dann kann man feststellen, dass man eine super E-Mail bekommt, die man 1:1 oft gleich losschicken kann, die genau das enthält, was man eigentlich rüberbringen will und in einem sehr freundlichen Stil. Das ist jetzt so mal ein Beispiel.
Also es ist ein wunderbares Beispiel, weil ich das natürlich auch noch sehr gut erinnere, damals, als ich auch noch Chef der HNO-Klinik in Marburg war, du bekommst irgendein Schreiben, regst dich tierisch auf, ne? Und es hat trotzdem ein wenig gedauert, bis ich dann das Antwortschreiben unterschrieben habe, ne? Meisten Tag oder so. Dann war ich auch schon wieder runtergekocht. Dann kam die E-Mail-Zeit. Und am besten antworten sofort mit 5 Leuten im Verteiler und manche tun das leider heute noch. Und jetzt kommt noch mal so eins, lass uns noch einmal ein bisschen runterkochen. Da verliert niemand mit, aber es kann helfen, die Kommunikation wieder aufzunehmen, ne? Und da hast du ein wunderbares Beispiel gebracht, was auch, ich sag mal, den meisten helfen kann. Wenn du deine ganze Kategorie an Menschen siehst, von jungen Menschen bis hin zu fast Ruheständlern oder Ruheständler, wie siehst du die Bereitschaft, sich überhaupt ändern zu wollen, also jetzt mit oder ohne KI, über diese verschiedenen Altersgruppen? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Ja, dass es völlig altersunabhängig ist.
Das gibt Hoffnung.
Wir haben Menschen, junge Menschen, da bin ich manchmal sehr überrascht, wie inflexibel diese Menschen reagieren. Und auf der anderen Seite sehr veränderungsbereite ältere Menschen, die sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich merke, ich möchte weiter und ich komme nicht weiter und ich möchte verstehen, warum das so ist, und wenn ich das verstehe und du mich begleitest, dann wird sich etwas lösen und ich entwickle mich weiter. Und das sind die Grundvoraussetzungen, dass es auch klappt.
Als wir uns unterhalten hatten, da sprachst du auch über translationale Führung. Mhm. Was ist darunter eigentlich zu verstehen?
Mhm. Ja, also ich möchte mal die transaktionale Führung. Ne? Das ist sozusagen so, da kommen wir her, ich sag dir, wie es geht, ich möchte Leistung und kriege Gegenleistung. Und dann haben wir die transformationale Führung. Da ist es so, dass ich so ein Ziel vorgebe, eine Vision und versuche, Menschen mitzunehmen und sie zu motivieren. Und die nächste Form, würde ich sagen, das nächste Level, das ist die translationale Führung. Da versuchen wir wirklich, Brücken zu bauen zwischen Wissenschaft und Praxis, Alltag, und die Menschen zu beteiligen. Also da ist es nicht so, dass ich so motiviere, sondern ich gebe sozusagen Impulse und es ist ein Wir, aus dem heraus wir ein Wissen umsetzen. Wir gehen also in viel mehr gemeinsam in die Umsetzung, was mir sehr entgegenkommt. Mehr machen als delegieren und denken.
Absolut. Jetzt erleben wir, wie Krankenhaus gerade funktioniert, manchmal auch nicht funktioniert. Ich sage, es ist auch gar nicht so verwunderlich, wenn wir zum Beispiel hier in Essen mit 11.000 Mitarbeitenden, das ist 11.000 mal Faktor Mensch, mit allen Rucksäcken, die jeder Einzelne zu tragen hat. Dafür, finde ich, funktioniert es oft noch sehr, sehr gut. Aber trotzdem, manche sind nicht mitgenommen oder fühlen sich nicht mitgenommen und manche gehen in eine innere Aufgabe. Die sagen, das will ich nicht mehr. Das ist die Situation heute. Wie siehst du die Situation, lass uns mal in 10 Jahren denken. Denkst du, bis dahin haben wir das wieder mehr gelernt, eben auch mit den Mitarbeitenden wertschätzend umzugehen, was heute manchmal ein bisschen verloren gegangen ist? Oder glaubst du, wir sind in irgendwie so einer unaufhaltsamen Abwärtsspirale und irgendwie hilft nur noch ducken und im Grunde Tür zu? Wie siehst du die Entwicklung?
Also erstmal, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich komme auch aus der positiven Psychologie und bin Permalit zertifiziert. Das heißt, ich bin sehr positiv und das käme einer Kapitulation gleich zu sagen. Also da geht gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben immer Lösungen gefunden, egal in welcher Krise wir gesteckt haben. Die Frage ist, ob wir das System, so wie es ist, aus dem Inneren heraus stabilisieren und verändern können. Das ist eine prinzipielle Frage, ob das so geht. Wie unsere Haltung dazu ist. Ich denke, dass wir lernen müssen, umzulernen, zu verlernen. Wir müssen lernen, kontinuierlich zu lernen, weiterzulernen, neue Lernformate. Und da kommen wir mit der KI in wunderbare Gefilde, weil die KI, und das ist das, was mich so fasziniert, Informationen nicht nur zur Verfügung stellt, sondern sie dort so verarbeitet, wie wir es brauchen. Und damit kriegt die Technologie aus meiner Sicht eine ganz tolle Komponente, nämlich, dass die Technologie für uns da ist und wir sie so gestalten dürfen, wie unsere Bedürfnisse sind. Und das war bei der Digitalisierung mit Verlaub, und jetzt sind wir wieder beim Gesundheitswesen, anders. Da waren bestimmte Dinge vorgegeben und der Mensch musste sich irgendwie anpassen. Und KI erlaubt es uns, zu spielen, auszuprobieren. Und wir haben so viele Möglichkeiten damit und unsere Kreativität wird so wachsen dadurch. Neue Berufsbilder werden entstehen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir uns dem öffnen, dass wir Altes loslassen, dass wir bereit sind und erkennen, es ist nicht schlimm, in Unsicherheit zu leben. Es gibt keine Sicherheit mehr und wir lernen, damit umzugehen.
Ich finde, das hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich sehe es exakt wie du. Nun kann man natürlich immer Kritik ausüben bei künstlicher Intelligenz. Mhm. Und die wird uns alle überrollen und. Nur manche Menschen vergessen, wo wir herkommen. Die sehen nicht die Realität heute. Die sehen auch nicht, dass es viele Führungskräfte gibt, die haben gar keine Zeit zu führen, weil sie in der Bürokratie ersticken. Und denen kann man wiederum zur Seite gehen und eben hilfreich Veränderung unterstützen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Menschliche Medizin durch Wertschätzung, Empathie, Achtsamkeit und künstliche Intelligenz. Und mit der Achtsamkeit, da schlage ich den Bogen zum Beginn unseres Gespräches, und zwar zu deiner Morgenroutine. Wie schätzt du im Moment die Situation ein, im Gesundheitswesen, im Krankenhaus? Wie sehr achten oder achten nicht die dort Tätigen auf sich selbst?
Also realistisch muss ich sagen, sie achten wenig auf sich selbst. Das bringt aus meiner Sicht der Berufsstand mit sich, dieses altruistische Geben. Ja, also ich gebe, ich möchte heilen, ich möchte behandeln, ich möchte dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Und diese Erkenntnis, dass es einem anderen nur gut gehen kann, wenn es mir selbst gut geht, das ist ein Schritt, den ich so oft erlebe, der mit einem Widerstand auch einhergeht bei den Menschen. Das ist so, ich sage gerne dieses Bild im Flugzeug, wo wir ja immer diese Sicherheitsvorkehrungen bekommen und wo uns immer gesagt wird, also wenn die Sauerstoffmaske fällt, dann sollen wir doch bitte erstmal uns selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor wir einem Kind oder dem Nachbarn dort helfen. Und ich weiß, früher habe ich auch gedacht, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so zu agieren. Und es bedarf aus meiner Sicht selbst das eines Reifeprozesses und einer Begleitung, das anzunehmen, dass wir uns selbst gut tun dürfen und auch müssen, damit wir anderen gut tun können.
Das hast du wunderbar gesagt. Und mir fällt ein anderes Beispiel ein. Ich hatte mich mit einer Entwicklungshelferin unterhalten aus Ostafrika, im Sudan, die hatte teilweise wirklich extrem schwierige Bedingungen dort, war mit Kindern dort. Und ich realisierte in einer schwierigen Situation, dass sie quasi erstmal sich selbst versorgte, bevor sie dann auf die Kinder ging. Und ich dachte, meine Güte, der geht's doch jetzt schlecht, ne? Und da sagte sie, du musst hier lernen, du musst selbst funktionieren, weil ansonsten bricht alles zusammen. Und das ist genau der Punkt. Wenn eine Pflegekraft sagt, ich schaffe es nicht, zur Toilette zu gehen, dann ist etwas falsch. Also es nützt auch nichts, wenn sie darüber krank wird oder. Und das zu unterrichten, zu trainieren, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ja, liebe Barbara, ich könnte noch eine Stunde hier mit dir reden über das ganze Thema, weil man natürlich immer eigene Erfahrungen hat, eigene Beispiele und denkt, ja, ist schon richtig, hat man auch nicht immer alles richtig gemacht. Aber so ist das Leben. Wir wollen lernen. Ich gehöre eher zu der Gruppe, die dann auch im fortgeschrittenen Alter noch lernen will. Und so ist das sehr schön. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Informationen. Und ich würde mich freuen, wenn wir bei Gelegenheit wieder einmal zusammenkämen hier und dann auch konkrete Beispiele besprechen, was du alles ausrichten konntest. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Riesenfreude.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.